Hallo, ich bin's, Daniela. Bevor wir gleich in die Folge starten, ganz kurzer Hinweis. Am 27. September findet eine erste kleine Menosause in Linz statt. Was passiert dort? Wir lernen uns kennen, wir tauschen uns aus. Ich präsentiere zum ersten Mal Menomeo-Merch und ja, wir haben einfach einen schönen Abend und feiern die Wechseljahre. Mehr Infos dazu, wenn du dich für meinen Newsletter auf www.menomeo.at anmeldest.
Ja, lecker mio. Bin ich jetzt echt im Wechsel.
Okay, dann wird's Zeit für Menomeo, der Podcast für glückliche Wechseljahre. Mit Expertinnen-Interviews, Erfahrungsaustausch, Community-Building, Tipps und Inspirationen für die wahrscheinlich spannendste Zeit in deinem Leben. Bist du dafür bereit? Dann auf geht's. Lass uns glücklich sein. Mit Annunziata Schnurbein. Hallo, ich bin's, Daniela. Voll schön, dass du auch heute wieder bei Menomeo mit dabei bist. Wir widmen uns heute dem Thema Depressionen in den frühen Wechseljahren, also in der Perimenopause. Liebe Annunziata, ich freue mich voll. Wir sehen uns endlich live und in Farbe hier am Attersee. Schön, dass du bei Menomeo zu Gast bist.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, als du mich da kontaktiert hast.
Als erstes, weil dein Name so ausgefallen und auch so wunderschön ist, ganz kurz, wo kommt denn Annunziata her?
Annunziata ist italienisch und heißt die Angekündigte.
Okay, macht also gleich viel mehr Sinn.
Announce und ist ein sehr, sehr katholischer, italienischer, süditalienischer Name. Es heißen wohl heute aber wirklich nur noch 80-jährige Großmütter so. insofern, ja, also ich kenne auch keine andere Annunziata. Ein kleines Mädchen doch tatsächlich.
Okay. Meine so ein bisschen Einstiegsroutine und Warm-up-Runde ist, dass wir aufräumen mit einem großen Vorurteil oder einem Mythos zu deinem Thema. Und das schaut so aus. Ich beginne den Satz und du vervollständigst diesen bitte. Also so ein Glück, dass
ich mich über die Wechseljahre weitergebildet habe.
Auf Instagram findet man dich ja unter perihub_de, wo du deine Geschichte teilst, die da folgendermaßen ganz kurz einmal zusammengefasst ausschaut. Du bist 41 Jahre und hast so ja wirklich eine kleine Odyssee durch die Perimenopause, also die Phase vor der Menopause, hinter dir. Du bist nach der Fehldiagnose Burnout bzw. mittelschwere Depression nach einem Jahr und zahlreichen Arztbesuchen später dann schließlich unter Anführungszeichen richtig diagnostiziert worden. Nämlich wie?
Ja, mit Perimenopause. Und ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, weil das Thema Depressionen in Wechseljahren, das wird immer so en passant erwähnt, ja, und dann haben die Frauen, keine Ahnung, depressive Verstimmungen und dann stellt man sich vor, die ist halt mal schlecht drauf. Aber keine Frau spricht da wirklich drüber und deswegen würde ich gerne ganz kurz, nicht weil ich mich hier in den Mittelpunkt stellen möchte, sondern einfach, weil man sich das mal vorstellen muss, was das für ein Leiden bedeuten kann und niemand spricht darüber, weil die Frauen sich entweder schämen, habe ich ehrlich gesagt auch, oder eben gar nicht wissen, was mit ihnen passiert. Und nicht einsetzbar bist. Also ich saß auf dem Sofa von Freundinnen, ich konnte mich nicht mehr um die alltäglichen Dinge meines Lebens kümmern. Ich habe jeden Tag geweint und ich war wirklich so, dass auch meine ganze Familie und meine Freundin mich nicht mehr alleine vors Haus gelassen haben. Und erst gestern hat wieder eine Freundin zu mir gesagt, weißt du, Ziad, als mir dann die andere Freundin gesagt hat, dass sie dich nicht mehr alleine U-Bahn fahren lässt, da wusste ich, jetzt ist es richtig schlimm. Und wie gesagt, ich erzähle das nicht, weil es hier um mich geht, mir geht's heute wieder super, sondern weil ich einfach darauf aufmerksam machen muss, dass das wirklich passieren kann. Und auch, dass wenn es einem so schlecht geht, es trotzdem einem eigentlich auch ganz gut gehen könnte, weil mir geht's ja heute wieder super mit der richtigen Diagnose. Und das ist die Botschaft. Es geht hier nicht darum zu jammern. Es geht darum, du musst es einfach wissen, damit du dir dann helfen kannst. Und vielleicht zur eigentlichen Frage, ja, wie ist das passiert, ist tatsächlich, ich habe mich locker gelassen. Ich habe das nicht geglaubt. Also mir haben sie so viele falsche Initialdiagnosen gestellt, wirklich von Multiple Sklerose, weil ich so krasse Sehstörungen hatte, bis hin zu Long-Covid, weil ich eben diese Fatigue auch so krass hatte. Und ich habe das nicht geglaubt. Ich habe es wirklich nicht geglaubt. Und das wäre vielleicht auch das, was ich mitgeben würde. Vertraut da eurer Intuition so ein bisschen, ja. Also ich habe sehr früh gemerkt, da ist ein Zusammenhang mit meinem Zyklus, weil ich schon wirklich sehr, sehr lange tracke. Und habe dann einfach angefangen, mich über Hormone weiterzubilden, ne? Bücher, Podcasts, Magazine, teilweise auch die Studien. Also inzwischen lese ich dann immer auch die Studien, die in den Büchern zitiert werden. Und da bin ich inzwischen natürlich voll nerdy geworden. Und der Wendepunkt war dann, glaube ich, ein englischer Podcast. Die Engländer und die Amerikaner sind ja schon einen Ticken weiter. Und da bei der Dr. Louise Newson. Und die hatte eine Betroffene zu Gast, die eben von ihrer Depression in Wechseljahren geredet hat. Und deswegen bin ich auch so gerne hier, weil ich glaube, dass das anderen Frauen helfen kann. Und die hat immer gesagt, das war nicht mehr ich. Das war nicht mehr ich. Und da war so ganz klar, das habe ich. Also mir fiel es wie Schuppen von den Augen. Alles, was die berichtet hat, war so wow. Und das Problem war halt, dass die Ärztinnen in Berlin, und wie gesagt, das waren 20 Arzttermine, die haben mir nicht geglaubt. Die haben immer gesagt, sie sind zu jung. Ich war damals, also beim Burnout war ich 37, bei der Depression 39. Ihr Zyklus ist noch regelmäßig.
Also sie sind zu jung für die Wechseljahre.
Ja, Ich bin zu jung für die Wechseljahre. Und dann habe ich irgendwann in meiner Verzweiflung, man muss ja sagen, ich habe mich geschämt, ne, auch dass mir so schlecht geht, das macht ja was mit einem, diese mentale Krankheit, habe ich meinen Onkel angerufen und der ist Gynäkologe und der hat am Telefon gesagt, du Ciaz, ich kann es dir nicht sagen, was es ist, aber probier's doch mal mit Progesteron, vielleicht hilft's.
Okay.
Und dann hat es über Nacht angeschlagen. Ich bin am nächsten Morgen, also ich habe zu der Zeit schon Antidepressiva genommen, muss ich sagen. Mit denen ging's so einigermaßen. Ich konnte wieder arbeiten und ich war so einsatzfähig, sage ich mal, aber jeder Tag war ein verdammter Kraftakt. Und ich habe immer gesagt, mir fehlt so die Leichtigkeit im Leben. Ich möchte einfach, dass es wieder so normal. Und dann bin ich mit dem Progesteron am nächsten Tag aufgewacht und war so echt so, wow. Also es war wirklich so, also das ist nicht nur so Symptombekämpfung, jetzt sind wir an der Ursache dran. Und ja, dann habe ich aber auch irgendwie gecheckt, okay, Kassensystem in Deutschland, das wird nicht funktionieren. Und habe mir dann nochmal natürlich eine private Ärztin in Berlin gesucht, die das auch begleitet hat. Gerade am Anfang, glaube ich, möchte man das ja auch ein bisschen engmaschiger betreuen, bis man es selber raus hat, wie das so alles läuft. Und die hat mir dann noch so ein halbes Jahr später auch Östrogen und Testosteron dazugegeben. Und das war dann nochmal so, wow. Und insbesondere, seit ich das Östrogen dazu nehme, hatte ich nicht einen depressiven Tag mehr. Mit dem Progesteron war es noch ein bisschen wackelig, muss ich sagen. Da hatte ich einen auch ein bisschen schlimmeren Rückfall, interessanterweise nach einer Nacht, nach der ich sehr viel Alkohol getrunken hatte. Mag Zufall sein, weiß ich nicht. Und ja, also inzwischen habe ich eine Kassenärztin, die mich da betreut und bin ja gut unterwegs. Mir geht's super heute. Und vielleicht die Ursprungsfrage, ja, wie bin ich richtig diagnostiziert worden? Einfach, indem ich auf mich gehört habe und mir nicht von Ärztinnen habe sagen lassen, nee, das ist irgendwie, ich hatte eine Ärztin, die gesagt, finden Sie sich damit ab, dass Sie depressiv sind? Wieso sind Sie überhaupt noch auf der Suche nach einer Alternativdiagnose? Die Antidepressiva helfen Ihnen doch.
Und haben Sie dir denn geholfen?
Ja. Das ist okay. Ja das, was ich meinte. Also ich war wieder einsatzfähig. Aber es war ganz klar, behandelt die Symptome, nicht die Ursache. Und vielleicht auch dazu, ich habe sehr schlecht geschlafen von den Antidepressiva. Und dann wollten sie erstens, dass ich hochgehe. Ich habe wirklich immer nur die Einsteigerdosis genommen. Und wollten mir noch für das Schlafen ein zweites geben. Das ist eine sehr klassische Kombination, die man macht. Ich habe den Namen leider vergessen, aber mir hat das neulich noch meine Ärztin gesagt, dass das sehr typisch ist. Und ich war so, ich nehme doch jetzt nicht gegen die Nebenwirkung noch ein Mittel. Und habe dann zum Glück irgendwann mit der Zeit durch Zufall ein anderes Präparat bekommen. Das sind ja diese, also du kriegst ja das Mittel verschrieben, aber es gibt dann andere Hersteller. Und dieser andere Hersteller muss, ich kann es nicht sagen, einen anderen Trägerstoff gehabt haben. Mit dem habe ich dann nicht gut geschlafen. Ich schlafe erst ohne Zeit, ich wirklich ganz abgesetzt, habe wieder richtig gut. Aber das hat dann so gemacht, das war dann okay. Aber ich habe halt gesagt, ich nehme nicht mehr und ich nehme nichts zusätzlich. Da habe ich mich mit den Ärzten aber auch ein bisschen auseinander. Also die waren jetzt nicht begeistert, dass ich mich da gewehrt habe. Ne?
Man hört ja das auch voll oft, dass eben gerade diese Diagnosen Depressionen und Burnout in den Wechseljahren relativ rasch ausgesprochen werden und die Frauen dann ja falsch therapiert werden, weil sie wirklich unter großen fetten Anführungszeichen nur ein hormonelles Problem haben. Mhm. Aber so wie du, und du ja auch sehr, sehr jung in den Wechseljahren, du hast mir zuerst erzählt, du hast noch 4 Schwestern. Ist das bei euch in der Familie überhaupt so Thema oder warst du da der Ausreißer?
Also ich habe eine 7 Jahre ältere Schwester, die kann ich sagen, also da ist das schon Thema und da war das auch schon vorher Thema und meine Mutter hat bis 58, glaube ich, ihre Regel bekommen. Also insofern...
Also niemand, der so bald...
Allerdings hatte meine Mutter schon sehr, sehr früh ab Ende 30 ganz schlimme Migränen. Und ich denke, dass das schon perimenopausal bedingt war, dass das halt auch schon früh losging. Aber das war jetzt nicht irgendwie so, ne, als ich das Wort Perimenopausal, wenn ich Wechseljahre gehört habe, dachte ich, unregelmäßiger Zyklus, Hitzeballung, Punkt. Ich habe keine Ahnung, ne.
Und wir alle.
Und ich würde halt sagen, ich bin so eine moderne städtische Frau. Ich war voll aufgeklärt, auch irgendwie so, weil ich kenne mal, wie gesagt, ich habe meinen Zyklus getrackt. Ich dachte schon, ich bin so voll am Zahn der Zeit. Ich hatte keine Ahnung, wirklich.
Ja, und so geht es eben auch voll vielen. Was ich auch noch dazu sagen möchte, das heißt jetzt nicht, wenn jetzt jemand in Depressionen oder einer depressiven Verstimmung steckt, dass dann genau das, was du gemacht hast, auch hilft, sondern halt wichtig, ganz, ganz wichtig, genauso wie du es auch schon gesagt hast, einfach hartnäckig bleiben, ein bisschen aufs Bauchgefühl auch hören, ja, oder in sich reinspüren. Ich finde, das ist eines der schönsten Nebenwirkungen der Wechseljahre, dass ich endlich verstehe, also ich für mich persönlich, okay, dieses Reinhören, was will ich denn wirklich, wer bin ich, wo will ich hin, so ungefähr, das funktioniert bei mir ganz gut.
Ja. Also vielleicht noch kurz ergänzend, es geht nicht darum zu sagen, alle Frauen Ende 30, die Depression haben, haben hormonell. Genau. Es geht darum zu sagen, es auf dem Schirm zu haben, um dann sich alle Facetten anzugucken und eben auszuschließen, dass es nicht was Hormonelles ist. Es kann es sein und die Wahrscheinlichkeit ist sehr viel höher. Du hast ein 40% höheres Depressionsrisiko in den Wechseljahren. Einfach es noch zusätzlich auf dem Schirm zu haben. Und aktuell haben es viele Ärztinnen und Psychologinnen und Psychiaterinnen eben leider nicht auf dem Schirm. Es ändert sich zum Glück, aber es ist noch ein weiter Weg.
Jetzt hast du ja gesagt, du hast dann eben auch den Tipp von deinem Onkel bekommen, probierst du jetzt einmal mit Progesteron und bei dir hat das sofort eingeschlagen. Also du hast sofort einen Unterschied auch erkannt zwischen den Medikamenten, die mir halt helfen, durch den Tag zu kommen, wie du das bezeichnet hast, sondern auf einmal so, okay, wow, jetzt ist irgendwie was anders.
Also das war bei mir wirklich so, dass das über Nacht angeschlagen hat, das Progesteron. Irre. Das war ganz klar und lustigerweise, mein Gefühl ist, dass man das beim Progesteron öfter hört, dass das so gut wirkt. Das Östrogen dauert, glaube ich, ein bisschen länger, aber das ist jetzt nur hören, sagen. Und wobei man halt sagen muss, das habe ich neulich im Podcast mit der Dr. Schaudig gehört, Hormongestalt, die sagt, es Bauchgefühl bei 50% der Frauen in der Perimenopause funktioniert. Ja, also Progesteron habe ich beschrieben, das Östrogen und auch das Testosteron, ich habe das gleichzeitig bekommen, muss man sagen. Wenn man da der reinen Lehre folgt, sollte man immer erst Östrogen alleine nehmen. Also da möchte ich das sozusagen als kleinen Disclaimer sagen. Ich habe das einfach gleichzeitig bekommen und das war dann so ein, ich war davor so, hatte immer noch diese Fatigue und war so kraftlos und auch diese Leichtigkeit hat mir noch so ein bisschen gefehlt. Es war viel besser, aber noch nicht gut. Ich habe dann immer so, ich habe für mich so ausgetrocknet, habe ich lustigerweise gesagt. Was ja voll Sinn macht, wenn man sich ein bisschen mit Östrogen und sozusagen der Schleimhautgeschichte auseinandersetzt. Und das war innerhalb von 2-3 Wochen weg. Ich erinnere mich, dass ich habe immer weiter meinen Sport gemacht, sofern das ging. Also als mir ganz schlecht ging, ohne die Antidepressiva ging das natürlich nicht. Aber dann bin ich aus so einer Pilates-Klasse raus und habe so richtig gemerkt, ich trotze wieder so richtig vor Kraft. Und das war auch relativ schnell. Also das Östrogen ist, das haut nicht so rein, aber das ist subtiler von der Wirkung. Aber das merkst du dann auch relativ gut. Ja, also bei mir hat es wirklich sehr schnell gewirkt. Ich muss aber auch sagen, und ich bin wahnsinnig sensibel, ich schmiere und 10 Minuten später ist mein Tinnitus weg.
Okay, also ja, dass das so schnell wirkt.
Ja, wenn ich abends traurig werde, das habe ich nach wie vor, dann schmiere ich Östrogen und dann ist es nicht immer, aber meistens geht's dann weg. Und ja, doch, wir können vielleicht später nochmal so ein bisschen zur Dosierung in der Perimenopause reden. Das möchte ich da auch nur als Disclaimer mitgeben. Jede Frau ist anders. Ich reagiere extrem gut, extrem sensibel. Kann aber auch vielleicht die Ursache des Problems sein, ja?
Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, genau. Wollte gerade sagen, ist vielleicht auch vice versa genau dann die, wie du gerade gesagt hast, die Ursache des Problems. Für alle, die sich jetzt denken, Perimenopause, von was reden die zwar eigentlich, kann ich empfehlen, meine erste Folge hat sich mit den 4 Phasen der Wechseljahre beschäftigt, wo eben die Prämenopause, die Perimenopause, die Menopause, die tatsächlich nur ein Tag ist, wusste ja ganz lang, also bis zu Menomio nicht, und die Postmenopause, da gerne mal reinhören. Perimenopause, ganz kurz, ist so die Phase vor der eigentlichen Menopause, also wo dann die Blutung aufhört. Du hast immer gesagt, oder wir haben gesprochen, du warst bei zahlreichen Ärzten, du hast dann eben das Glück gehabt, dass dein Onkel dir den Tipp gegeben hat. Und das ist ja auch was, diese Erfahrung machen ja ganz viele Frauen, dass sie von Pontius zu Pilatus laufen, dass sie eben das Gefühl haben, nein, das ist es nicht, was du mir sagst. Bitte hör mir zu, bitte nimm mich ernst. Aber es ist ja halt doch sehr schwer, dass man wirklich Ärztinnen oder Ärzte findet, die sich auch auskennen mit der Materie. Wie bist denn du da vorgegangen? Oder was sind denn so deine Learnings aus deiner Odyssee?
Ja, also ich glaube, es sind mehrere Dinge. Zum einen, und das ist die Grundlage für alles, du musst einfach verstehen, dass das deutsche kassenärztliche System, und ich höre aus Österreich nichts anderes, nicht gut aufgestellt ist für das Thema. Und das musst du erstmal wissen, damit deine Erwartungshaltung entsprechend ist. Weil ich kann ehrlich sagen, diese Depression war das Schlimmste, was mir in meinem Leben passiert ist, aber es war natürlich auch und furchtbar frustrierend, dass mich die Ärzte und Ärztinnen nicht ernst genommen haben oder eben nichts wusste. Also ich hatte eine tolle Psychiaterin, die steht auch in der Diagnose PMS, weil okay. ich das hormonell erwähnt habe. Die hat mich dann auch nochmal in so ein Zentrum für seelische Frauengesundheit überwiesen, die im Übrigen total versagt haben, lustigerweise, weil ich so jung war. Aber also, die hat es schon ernst genommen, weil sie wusste halt selber nichts drüber. Ja. Also insofern, du musst dich einfach damit abfinden. Die Ärztinnen wissen wahrscheinlich nichts. Und das bedeutet für dich als Patientin, dass du dich einfach saugut vorbereiten musst. Ja, das heißt, selber Wissen aneignen, nicht zu irgendeiner Ärztin gehen, sondern vorher wirklich gucken, wer kann das eigentlich. Und das ist Arbeit. Sorry, es ist einfach Arbeit. Da musst du dich von so einer gewissen Naivität, die Doktor, die weißen Götter in Weiß, leider befreien. Und dann auf den Termin wirklich gut vorbereiten. Symptom-Tracken ist das eine, aber man kann wirklich, du willst ja auf Augenhöhe mit dem Arzt oder der Ärztin sprechen. Dementsprechend ist das wirklich super wichtig, dass du da extrem gut vorbereitet reingehst. Und ich habe da während meinen Terminen extrem viele Fehler gemacht. Also ich habe wirklich, also einfach schon mal nicht zu sagen, dass du davon ausgehst, dass es Perimenopause sein könnte. Dann hat die mich plötzlich auf PMDS gecheckt, weil ich halt noch so jung war. Mhm. Also so viele Sachen, die da schief gehen können, wo ich im Nachhinein sage, oh Mann, da habe ich echt einen Fehler gemacht. Ich habe das inzwischen in so einem 20-seitigen PDF-Guide zusammengeschrieben, wo man sozusagen wirklich eine Strategie an die Hand bekommt, den richtigen Arzt oder die richtige Ärztin zu finden. Und das ist nicht einfach mal eine Liste sich anschauen und dann wahllos einen Termin machen, sondern das ist wirklich intensive Vorbereitung. Und da steckt der Teufel im Detail. Ja, ich habe so ein paar Sachen gesagt, aber es sind wirklich so viele Fehler, die ich gemacht habe, dass ich gedacht habe, ich schreibe das jetzt einfach mal runter in der Hoffnung, dass es vielleicht anderen Leuten hilft.
Aber das ist eigentlich irre, oder? Dass ich mich vorher schon mal vorbereiten muss und was ich wie lange damit befassen muss mit dem Thema, um überhaupt eine Chance zu sehen, dass mich der Arzt, die Ärztin ernst nimmt. Diesen Guide, glaube ich, den kriegt man ja bei dir auf Instagram.
Ja, also du kannst ihn auf Instagram, ich promote den so über so einzelne Posts, aber du findest ihn bei mir auf der Website perihab.de.
Genau, wir verlinken das dann natürlich super. Anschließend alles in, super, den Shownotes, genau. Also ja, irre eigentlich, dass man sich so viel schon vorbereiten muss, dass man auch vermeintlich informiert ist, um eben mit Ärzten richtig sprechen zu können oder vielleicht auch um den Ärzten den richtigen Tipp geben zu können. Weil was ich schon auch merke und ganz viel höre halt auch von anderen Frauen, also die Ärzte wissen nicht Bescheid, das wissen wir, sie lernen es nicht im Studium. Ja, jetzt ist ja das auch so eine Thematik, finde ich persönlich. Das heißt, der Arzt, die Ärztin muss wahnsinnig viel Geld in die Hand nehmen, um sich weiterzubilden, was das Thema Wechseljahre betrifft. Dann hat man einen Patientinnenstamm, der sehr beratungsintensiv ist. Aber das ist in Österreich genauso wie in Deutschland. Die Ärzte werden ja nur für 10 oder 15 Minuten mit nicht einmal Körperlgeld entlohnt sozusagen von den Kassen. Alles, was sie darüber machen, machen sie halt aus Liebe zum Menschen. Natürlich kann man halt sagen, werde halt nicht Arzt, nicht Ärztin, wenn du nicht die Liebe zum Menschen hast. Schon, natürlich. Aber eine Wechseljahrsberatung ist halt nicht in 10, 15 Minuten erledigt. Und ich glaube, dass deshalb auch diese extreme Diskrepanz ist, dass sich so wenig Ärzte auch auskennen. Und die, die sich dann auskennen, sind dann halt in Österreich, wird in Deutschland ähnlich sein, Privatärzte, die dann halt auch ja wirklich gutes Geld kosten, was sie aber andererseits wieder wert sind. Also das ist echt nur ein riesengroßes Thema und Problematik.
Also ich glaube, es gibt eine Zahl, die das ganz gut darstellt. Und vielleicht kurz vorab, kein Mensch muss Hormonersatztherapie machen, genau. Aber man kann sie machen, man sollte es wissen. Jetzt wissen wir, dass ca. 30% der Frauen immense Beschwerden in Wechseljahren haben. Wir wissen aber auch, dass nur, ich glaube, es sind 5-6% in Deutschland oder 4-5, ich bin mit Zahlen nicht so gut, aber in der Größenordnung der Frauen in Deutschland zumindest Hormonersatztherapie verschrieben bekommen. Mhm. Da sieht man ja schon diese Diskrepanz, selbst wenn da natürlich noch eine Reihe von Frauen mit Kontraindikationen vorliegt oder Leute, die es aus anderen Gründen nicht wollen, das ist ja wirklich total individuell, sieht man ja schon, dass es da eine Behandlungslücke gibt. Und das ist ein Riesenproblem und deswegen auch das muss man einfach wissen, um dann auch Durchhaltevermögen zu haben, weil selbst wenn du dich gut vorbereitest, und ich habe das dann mit der Zeit auch, die Termine können trotzdem schlecht laufen. Also ich habe teilweise im Praxisgarten gesessen und geheult, weil das so scheiße war.
Definier das, was heißt scheiße gelaufen?
Naja, das, was ich gerade angedeutet habe, das war eine Praxis für seelische Frauengesundheit. Mhm. Die hatten Depressionen in den Wechseljahren auf der Website. Mein Onkel hatte mir schon gesagt, nimm doch einfach Progesteron. Und ich habe diesen Termin abgewartet, weil ich dachte, ah nee, das sind die Spezialisten, die sind vor Ort, die checken mich nochmal. Man ist ja auch so verunsichert, ja. Oder ich war wahnsinnig verunsichert. Das hat wirklich, also ich bin mein Leben auf den Kopf gestellt, diese Phase. Und dann bin ich in diesen Termin rein und die Ärztin, war eine ganz junge Ärztin, muss man sagen, hat natürlich noch diese Bluttests, das ist ja dann das Nächste, dass du gesagt hast, machen wir erstmal einen Bluttest. Danke für nichts, weil jetzt warte ich nochmal 6 Wochen bis, ja.
Also, genau.
Okay, aber dann hat sie einen Bluttest gemacht und dann hat sie gesagt, ja, also ich, alles im Rahmen und PMDS kann ich ausschließen. Die hat halt anscheinend sonst sehr viele PMDS-Patientinnen, was ja auch super ist, dass die da eine Anlaufstelle haben. Und dann, also ich kann das nicht da nicht sehen. Dann habe ich ihr gesagt, ja, aber schauen Sie doch mal, ich habe Ihnen ja andere Bluttests mitgegeben. Das ist jetzt auch im Rahmen, aber schaut doch schon so ein bisschen anders aus. Dann merkte ich, wie sie so ein bisschen verunsichert wird. Und habe gesagt, ich persönlich gehe von der perimenopausalen Sache aus. Wie gesagt, aber erst dann habe ich es gesagt, nicht am Anfang. Also ein Riesenfehler. Und dann hat sie gesagt, ja, aber das müsste ihre Gynäkologin, ihr Gynäkologe machen.
Okay, ist einfach enttäuscht.
Wir verschreiben hier keine Hormone. Gehen Sie zu Ihren Frauenärzten und Frauenärztinnen. Und dann habe ich gesagt, ich bin bei Ihnen, weil ich schon bei 7 Frauenärzten und Frauenärztinnen war. Und dann hat sie gesagt, also finden Sie sich damit ab, die Antidepressiva helfen Ihnen doch. Das hat sie wirklich O-Ton gesagt und ich war so enttäuscht.
Terminscheiße gelaufen, die Erwartungshaltung war einfach ganz andere.
Ja.
Und das ist jetzt auch etwas, also bemerke ich auch ganz langsam in Österreich, ich glaube in Deutschland ist die Thematik da noch einmal andere, dass jetzt sehr gerne die Wechseljahre auch ein bisschen aufgegriffen werden, weil es halt schon langsam ein bisschen Thema wird. Aber das dann schwierig ist, wenn man halt nicht wirklich, wirklich tief und gut in der Materie drinnen ist, dass man dann eben Dienstleistungen welcher Art auch immer anbietet.
Naja, auf jeden Fall nach dem Termin habe ich dann das Progesteron genommen. Aber ich habe nochmal 6 Wochen gewartet auf diesen Termin, total bescheuert.
Jetzt haben wir schon gesagt, die Hormonersatztherapie oder überhaupt egal wie Frauen durch die Wechseljahre kommen. Ich werde wirklich nicht müde, das zu betonen und ich weiß, ich glaube, ich sage es mittlerweile fast in jeder Episode, das ist ganz was Individuelles und das ist die Entscheidung jeder Frau und ich finde, es muss unbedingt auch so sein, dass das ganz egal ist, wie man sich entscheidet. Ja? Also dieses Fingerzeigen, schau mal, die nimmt Hormone oder schau mal, die nimmt keine Hormone, das ist ganz egal und ganz, ganz individuell. Aber jetzt ist das Thema Hormonersatztherapie in der Perimenopause auch so ein Thema, wo eben nicht viele weiter wissen. Also eben gerade wegen der Verunsicherung, also eben wegen dem Thema Hormone, eben auch wegen dem sowieso Thema Hormonersatztherapie. Und du eben auf deinem Instagram-Kanal thematisierst ja erstens dieses Thema, aber auch ganz viel die Vor- und Nachteile von einer Hormonersatztherapie mit bioidenten Hormonen. Annunziata, was sind denn da so die Vor- und Nachteile oder deine Erfahrungen?
Also ich bin jetzt eine Frau in der Perimenopause und by the way, mein Zyklus ist immer noch ziemlich regelmäßig. Also ja.
Meiner auch. Also ich bin 49. Es schwankt ganz, ganz wenig. Bei mir ist heute nach wie vor dieses Phänomen. Ich habe die Regel fast nur mehr einen Tag. Da dafür gibt eh aus für 3 bis 4 Tage. Ja. Aber ich habe sie auch immer noch sehr, sehr regelmäßig. Und in jedes Monat denke ich mir, okay, bitte, fang doch endlich mal an, unregelmäßig zu werden.
Da sind natürlich die Hormone, die ich nehme, spielen da sicherlich auch mit rein. Aber es ist nur sozusagen trotzdem ganz interessant. Aber ich bin eine Frau in der Perimenopause. Sprich, und da glaube ich, sind da draußen extrem falsche Erwartungshaltungen an das, was die bioidente Hormonersatztherapie in der Perimenopause kann. Weil, und das wissen wir inzwischen wahrscheinlich alle, es ist ja nicht so, dass die Hormone kontinuierlich nach unten gehen, sondern sie schwanken einfach richtig krass. Und ich habe das auch an meinen Hochs und Tiefs extrem gemerkt. Und da ist es einfach extrem schwierig, nicht nur die individuell richtige Dosis zu finden, sondern die Dosis so anzupassen, dass sie in Sync ist mit dem, was dein Körper gerade selber noch an Hormonen produziert. Weil das ist ja total rauf und runter und da hast du null Kontrolle drüber. Das heißt, ein Vorteil kann sein, dass es dir super hilft, so wie bei mir, aber es kann eben auch extrem schwierig sein, die für dich richtige Dosis zu finden. Das muss man immer betonen, weil ich habe das Gefühl, dass da draußen immer noch so diese Hoffnung besteht, gerade in der Perimenopause. Ich glaube, in der Menopause ist nach der Menopause ist es besser, aber dass ich nehme das jetzt und dann geht es mir gut.
Also auch, dass ich an manchen Tagen mehr brauche als wie an anderen und umgekehrt.
Ja,
oder?
Aber viel schlimmer, dass ich am Tag eben schon Östrogen-Peak habe und dann nochmal Östrogen draufkippe. Mhm. Und wenn du so wie jemand bist wie ich, die in der Östrogendominanz, der es richtig schlecht geht in der Östrogendominanz, dann kippst du Öl ins Feuer. Und wenn du das nicht selber extrem gut merkst, und ich mache da auch super viele Fehler, ich habe dann einfach Scheißtage, wo ich merke, Scheiße, jetzt habe ich auf den Peak nochmal draufgeschmiert. Und das finde ich so wichtig zu sagen, und das klappt auch für ganz viele Frauen einfach nicht. Und für diese Frauen, und das stört mich auch teilweise sehr in dieser Periblase, das immer, es ist ein bisschen besser jetzt geworden über das letzte Jahr, aber diese bioidentische Hormonersatztherapie, die toll ist, dass die eben der heilige Gral auch in der Perimenopause ist. Und das glaube ich persönlich nicht. Es funktioniert für mich super, weil ich zu diesen 50% gehöre, wo es funktioniert. Ich habe, glaube ich, auch sehr gutes Körpergefühl, ne? Aber dass das eben nicht für alle gilt. Vor- und Nachteile.
Darf ich da auch noch ganz kurz was dazu sagen? Also ich glaube einfach, man kommt nicht drum rum ab einem gewissen Alter. Könnte ich die Zeit zurückdrehen, ich würde mit Anfang, Mitte 30 tatsächlich anfangen, mich über die Wechseljahre zu informieren, dass man sich eben informiert und dass man sich tatsächlich auch mit sich selber beschäftigt. Ja, man kann das jetzt nicht mehr länger wegdrücken, weil dann gelingt es mir wahrscheinlich leichter, genau auf diese Indikatoren auch zu achten, die du gerade genannt hast. So bitte die Vor- und Nachteile.
Ja, also ich glaube, der Elefant im Raum ist das Brustkrebsrisiko. Das sollten wir auf jeden Fall erwähnen. Das wird zum Glück eigentlich auch, finde ich, sehr sauber gemacht online. Sagen wir mal so. Es gibt nicht wirklich zu den bioidentischen Hormonen, gibt es nicht wirkliche Langzeitstudien, leider. Es gibt nur zu synthetischen Hormonen eine Langzeitstudie. Und da gibt es ein minimal erhöhtes Brustkrebsrisiko, das leider zu dem Zeitpunkt, als die Studie rauskam, da haben sie so ein bisschen absolute mit relativen Risiken verwechselt, sehr aufgebauscht wurde von den Medien und dazu geführt hat, dass viele Frauen jetzt einfach Angst haben vor dieser bioidentischen
Hormone. Und diese Studie wurde ja sogar auch widerrufen und auch klargestellt, weil sie auch von den Probandinnen nicht 100% gepasst hat. Aber leider selber aus dem Journal Journalismus kommt, only the bad news are the good news. Das wurde ja nie wieder so publiziert. Also, dass da einfach vieles nicht gepasst hat.
Ja, es waren noch sehr alte Frauen, also Frauen, die schon in der Postmenopause waren.
60-Jährige.
Genau,
und also, teilweise sehr übergewichtig und so. Und, ja, genau.
Und synthetische Hormone eben, nicht die bioidentischen, die du heute nimmst. Und ich habe in meinem Post mal geschrieben, wenn du einer 80-Jährigen oder einer 60-Jährigen Frau versuchst, Skateboardfahren beizubringen, dann wird das nicht funktionieren. Und ähnlich ist es mit der bioidenten oder der synthetischen Hormonersatztherapie in dem Fall. Aber ich denke, man muss es trotzdem sagen. Es wird immer gesagt, dass das Risiko, Brustkrebsrisiko steigt in etwa so an, laut dieser Studie, wie wenn du ein Glas Wein jeden Abend trinkst oder übergewichtig bist. Also es ist wirklich ein minimales Risiko und du kannst das vielleicht kompensieren und natürlich auch individuell abwägen für dich. Habe ich eine Geschichte in der Familie für mich? Wie fühlt sich das für mich an? Für mich persönlich war es so, also mein Leben ist nicht lebenswert. Jetzt ist es wieder lebenswert. Das ist keine Frage. Ne? Ich gehe halt jetzt
einmal. Ich glaube, man muss einfach Nutzen-Risiko wie in ganz vielen Dingen.
Genau. Und das eben sehr individuell. Also ich gehe natürlich jetzt jedes Jahr zum Brustultraschall, lass meine Gebärmutteraufbau checken, auch alle halbe Jahre. Einfach, du musst halt ein paar Sachen dann nochmal individuell checken. Gleichzeitig hat es aber neben dem tollen Effekt, den ich jetzt für meine Stimmung hatte, und da gibt es nicht viele Studien zu, es gibt so ein paar ältere, dass eben die Östrogen-Zugabe die Stimmung erhöht von Frauen. Da gibt's, ich habe den Jahreszahl vergessen, aber die haben quasi Frauen, der Hälfte der Frauen haben sie Östrogen gegeben, die depressive Stimmung hatten, der anderen Hälfte nicht. Frauen, die Östrogen bekommen haben, denen ging es dann besser. Und dann haben sie nach 6 Wochen auch den anderen Frauen das Östrogen dazu gegeben und dann ging es denen auch besser. Es ist aber nicht placebo-kontrolliert, wenn ich mich nicht täusche. Also, aber es gibt so erste, das ist eine alte Studie, aber wird halt für Frauen zu wenig geforscht, dass das da hilft. Aber du hast das, weil weißt du besser als ich, extrem gute Indikationen, was Herzgesundheit betrifft, was Knochengesundheit sowieso, also auch die Brüche dann im Alter und eben auch sehr gute Hinweise, auch da noch nicht das letzte Wort gesprochen, aber was so Demenz und solche Themen betrifft. Man muss einfach wissen, wir Frauen, unsere Gehirne, unser Körper ist auf Östrogen ausgerichtet. Und ich vergleiche das immer mit so einer, wenn du dein Leben lang auf einer geteerten Straße, mit Östrogen geteerten Straße gefahren bist und plötzlich ist das nicht mehr da, dann macht es erstmal du wackelst dann so ein bisschen, also mit dem Fahrrad, sage ich mal. Und es braucht einfach so ein bisschen, bis du, und die Wechseljahre ist quasi diese Phase, bis die Straße neu geteert ist oder du den, falscher Vergleich, aber bis du quasi die Reifen ausgewechselt hast und weicher fährst oder aber bis dich dran gewöhnt hast. Und du kannst natürlich, indem du das Östrogen wieder reingibst in dieses System, was einfach total auf Östrogen gewired ist, das sehr viel smoother machen. Und mir leuchtet total ein, dass da auch andere positive gesundheitliche Aspekte oder Nebenwirkungen, positive Nebenwirkungen dann auftreten. Einfach weil wir Frauen, genauso wie die Männer eben, auf Testosteron gepolt sind vom Metabolismus her. Wir sind halt auf Östrogen gepolt.
Ich habe eben zuerst schon gesagt, könnte ich die Zeit zurückdrehen, würde ich mich mit Anfang, Mitte 30 über die Wechseljahre informieren. Das ist ja auch sowas, dass nach wie vor der Irrglaube, genauso wie eben diese Studie, die wir gerade besprochen haben, so ist, naja, also die Wechseljahre, das ist was für alte Frauen. Genau, es ist so für alte Frauen ab circa 35 in Wahrheit. Also da geht ja der hormonelle Umbau voll im Normalfall schon los. Jetzt bist du ja sehr, sehr bald in die Perimenopause geworfen worden sozusagen. Aber trotzdem, was hättest du gern irgendwie früher schon gewusst?
Also das eine, ganz klar, es kann eben schon Mitte 30 losgehen. Und in Retroperspektive, also glaube ich, dass das bei mir auch so war. Aber was noch viel wichtiger ist, die Wechseljahre fangen nicht von heute auf morgen an. Das ist so subtil und das geht über so einen langen Zeitraum. Das heißt, du hast dann mal, also ich hatte, bei mir war dieses erste Symptom eben diese Traurigkeitsphasen zum Eisprung. Was ja überhaupt keinen Sinn macht, wenn man so ein bisschen als Laie, weil ich muss doch PMS, ist doch schlechte Stimme, zum Eisprung muss ich doch gut drauf sein. Ich war auch total verwirrt, ich habe das bemerkt. Ich habe das auch zu Freunden gesagt, irgendwie, hä, ich bin so schlecht drauf. Und das Problem daran war, so intensiv das dann auch teilweise schon manchmal war, das war halt dann auch mal wieder für ein halbes Jahr weg, weil mein Eisprung halt wieder gutes Ei oder tatsächlich ein Eisprung stattgefunden hat. Und das schlich sich so subtil ein. Und in meinem Fall waren das vor allem die mentalen Symptome, aber das kann ja jedes Symptom sein. Und ich habe die mentalen Symptome natürlich ehrlich gesagt auch verdrängt. Ne? Ich war einfach froh, wenn es mir wieder gut ging. Punkt. Ja. Also, und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Trackt euren Zyklus, damit ihr diese subtilen Symptome sehr früh auch erkennt. Dann haben wir schon erwähnt, du kannst in Wechseljahren sein und trotzdem noch deine Periode haben, und zwar eine regelmäßige Periode. Und habe ich auch schon erwähnt, Östrogenrezeptoren im ganzen Körper, vor allem im Gehirn. Das heißt, du hast, jede Quelle sagt was anderes. Ich sage immer 70 verschiedene Symptome. Ich glaube, je nachdem, wie differenziert die dann aufdröselt, sind es mehr oder weniger. Aber du kannst einfach die weirdesten Symptome
absolut
haben. Ne?
Genau.
Also ich sag immer meine Sehstörungen. Ich hatte so starke Sehstörungen, dass Häuser auf mich eingefallen sind, wenn ich aus dem Haus gegangen bin. Und das war psychotisch. Also ne, ich hatte keine Panikattacken oder so. Ich habe mich dann hingesetzt, tief durchgeatmet. Ich wusste, das ist irgendwas Komisches. Mein Körper war ja eh schon weird. Aber ich war schon so, okay, jetzt muss ich mich in die Klinik einweisen. Mhm. Ja, ich habe diesen Tinnitus. Ich hatte diese Blitze in den Augen. Und das können so weirde Symptome haben. Die haben nichts mit deinen Eierstöcken zu tun, ja? Und das ist mir ganz wichtig, das zu sagen. Ich glaube, das reicht auch einmal, bei sich so eine Symptomliste durchzulesen, um das auf dem Schirm zu haben.
Einfach, um es zu wissen. Also es sind wirklich die abgefahrensten Dinge. Tinnitus begleitet mich schon länger. Aber seit ich das weiß, dass das eben mit den Wechseljahren zu tun haben kann, gebe ich da jetzt auch keine Ruhe, dass ich glaube, also jetzt ist er halt einfach ein super Stressindikator. Also wenn es so klingelt in meinen Ohren, denke ich mir, okay, Daniela, es ist Zeit, wieder mal ein bisschen einen Gang runterzuschalten.
Total. Ja.
Aber diese Symptome und a Burning Mouth und was auch immer, die Miriam Stein beschreibt das ja auch in Die gereizte Frau sehr gut mit diesen Wutanfällen. Jetzt bin ich eh schon meine Stimmungsschwankungen waren immer schon da, sind aber in den Wechseljahren auf jeden Fall stärker geworden. Und diese Wutanfälle aus dem Nichts heraus, es braucht oft nicht einmal einen Anlass, wo man denkt, oh, ich töte sie alle.
Habe ich in letzter Zeit auch, hatte ich ganz lange nicht mehr, weil das immer nur diese Traurigkeit, und ich merke jetzt in den letzten 2-3 Monaten, wie das für ein Auf und Ab bei mir ist. Mm. Ganz interessant. Mm. Nervt mich ehrlich gesagt auch, aber gut, es ist, wie es ist.
Ja. Aber es gibt ja auch schöne Seiten der Wechseljahre, auch der Perimenopause. Wir sind eben beide noch in der Perimenopause. Das bedeutet, noch einmal ganz kurz, wir haben unsere Regeln noch, weil die Menopause ist eigentlich nur ein Tag, und zwar rückblickend für ein Jahr betrachtet, der letzte Tag, wo du die Regel hattest, genau. Also wir sind beide noch perimenopausal, wie es so schön heißt. Jetzt sag einmal, was findest du an dieser Phase cool?
Also ich habe es vorhin schon gesagt, mir geht es halt aktuell wirklich so gut wie schon ganz, ganz lange nicht mehr. Und gerade so, wenn ich das dann mit den 5 Jahren vor der bioidentischen Hormonersatztherapie vergleiche, ich habe ja schon erwähnt, dass das eben so subtil losging, aber das merkst du ja eben nicht. Also jetzt wieder, was ich meine, ich strotze eben wieder so vor Kraft, und dieses Gefühl, das hatte ich total lange nicht mehr. Also insofern genieße ich gerade einfach, dass es mir richtig gut geht. eben auch vor dem Hintergrund, dass ich jetzt weiß, es kann auch anders sein. Es ist ja auch so eine Phase, wo du eben zum ersten Mal merkst, hey, körperliche Unversehrtheit ist wirklich was wert. Und ich hatte das große Glück, bis dato immer gesund zu sein. Und das ist eben zum ersten Mal im Leben, glaube ich, vieler Frauen, wo sie merken, naja gut, also so wird es nicht immer weitergehen. Und deswegen genieße ich das jetzt gerade besonders. Und dann ist es aber eben zum einen, ist es ja auch diese Kombi aus körperlicher Unversehrtheit mit diesem Gefühl, dass ich kenne mich jetzt voll gut, ich habe auch so eine gewisse Souveränität in dem, was ich mache. Viele Sachen relativieren sich ja auch so ein bisschen und ich lasse, also wenn jetzt irgendwas passiert, dann weiß ich, okay, jetzt rege ich mich furchtbar auf, aber morgen ist auch wieder gut. Und allein dieses Wissen ist einfach super viel wert und ich genieße das gerade, ne? Weil ich bin 42 Jahre alt, mir geht's richtig gut, ich habe aber schon so eine leichte Altersweisheit, das ist jetzt vielleicht ein starkes Wort, ne? Aber, und das ist schon eine geile Kombi, ja? Und klar musst du ein paar Sachen anpassen. Also ich habe zum Beispiel, ich habe schon immer viel Sport gemacht. Das war eigentlich auch, als es mir so schlecht ging, so schlimm, dass ich keinen Sport mehr machen konnte, weil das einfach nicht mehr geholfen hat. Aber ich habe jetzt ein paar Sachen angepasst. Ich habe zum Beispiel gestern ein Sprintintervalltraining zum zweiten Mal in meinem Leben gemacht.
Super, das ist, ja, so super, wichtig.
So auch anstrengend. Ja, ich mache jetzt Krafttraining, kein Yoga
mehr.
Die
Beatrice Drach, die mit mir ja Lauftraining macht, die sagt immer, sterben auf Etappen.
Ja, so war es. Also ich meine, ich muss gestern auch um 9, wir saßen hier noch voll nett beim Abendessen und ich um 9, so ihr Lieben, ich gehe jetzt ins Bett. Also, aber eben diese Sachen anpassen, das ist ja auch was Cooles, weil es geht ja auch um lebenslanges Lernen. Ne? Und ich denke mir immer so, ich habe jetzt noch mindestens 50% meines Lebens vor mir, wenn alles gut geht, ja. Und ich habe noch so viele Chancen, mir neue Sachen anzueignen. Das ist Krafttraining, das ist ein blödes kleines Beispiel. Es gibt natürlich noch viel tiefgehendere Themen. Und ich bin einfach überzeugt davon, die Perimenopause ist nicht das Ende, sondern sie ist der Anfang.
Ich sehe das tatsächlich auch so. Also ich merke für mich, dass ich Dinge, die ich mir schon ganz lange in meinem Leben eingeredet habe, wie es ist mir wurscht, was die anderen denken, das ist es jetzt tatsächlich. Und das ist sehr, sehr befreiend, dass es mir wirklich egal ist, was andere denken. Also ich habe natürlich so meinen Inner Circle, mit dem stimme ich mich ab, wenn ich große Entscheidungen treffe. Und mir sind natürlich meine Liebsten, sind mir wichtig, dass die auch mich mit ertragen sozusagen. Aber grundsätzlich ist mir das scheißegal, was man über mich denkt. Und ich habe jetzt auch vor kurzem genau das gemacht, wo auch ganz viele Frauen darüber berichten oder dass man dieses Phänomen auch der Wechseljahre zuschreibt, ich habe mich einfach nur mal neu erfunden. Also ich bin fast 50 und ja, bin all in gegangen und bin selbstständig mit dem Thema Wechseljahre. Also ist jetzt auch etwas, glaube ich, hätte man vor 10 Jahren, 15 Jahren in dieser Konstellation so auch nicht zugetraut. Also
Gratulation, also sowohl zur Selbstständigkeit als auch zur späten Selbstständigkeit, als auch zum Leck mich am Arsch-Gefühl. Mega.
Super, na bitte. Wir sehen uns ja am Attersee, du bist ja gerade auf Urlaub am Attersee und sprichst du perfekt österreichisch.
Nicht ganz. Also ich habe tatsächlich in Wien studiert und ich merke das immer. Also ich fand immer die Deutschen, die dann anfangen zu Wienern, fand ich immer total bescheuert. Und
es ist lustig einfach.
Ja. Aber was ich schon merke, das weiß nicht, ob das jetzt für den Podcast relevant ist, aber dass ich, wenn ich dann Fragen stelle, dann geht hinten meine Stimme so hoch, sobald ich 3 Tage wieder hier bin. Das ist
okay,
ganz interessant.
Also dass du die Sprachmelodie der Österreicher annimmst. Okay. Das,
also nicht doll, aber so ein bisschen.
Ja, das Girl und so fällt da halt dann nur noch jeder Frage. So, meine Community darf ja immer Fragen auch an uns richten. Ich glaube, dass wir vielleicht diesmal die ein oder andere schon beantwortet haben, aber nichtsdestotrotz. Die Martina Ludwig Stilberatung möchte wissen, mich würde interessieren, wie Perihub das macht, dass die Hormontherapie so gut funktioniert, trotz starken Schwankungen in der Perimenopause. Also ich glaube, das hast du zuerst schon relativ gut ausgeführt, aber ganz kurz vielleicht nochmal.
Ja, also ich habe ja schon gesagt, ich habe auch richtig Scheißtage. Das ist einfach so. Und das Wichtige dabei ist einfach zu wissen, woher sie kommen. Weil Schwankungen. Und was man auch nicht vergessen darf, ich bin ja noch sehr lange zweigleisig gefahren. Ich habe ja noch ein ganzes Jahr lang die Antidepressiva parallel mit der bioidenten Hormonersatztherapie genommen. Das ist jetzt nicht was ich empfehlen möchte, aber das ist nur, um sozusagen meine Erfahrung auch ein bisschen zu relativieren, weil ich nehme inzwischen keine Antidepressiva mehr, weil als ich gemerkt habe, die Schwankungen sind nicht mehr so doll, weil einfach eine neue Phase der Perimenopause, habe ich mich getraut, die auch abzusetzen. Ich hatte einfach lange auch Schiss, gebe ich ehrlich zu. Und was ich aber jetzt heute merke, wenn ich dann doch mal mit der Dosierung daneben haue oder irgendwie, dann sind die Schwankungen, dann ist die Amplitude auch viel stärker als mit den Antidepressiva. Ja, also das war vielleicht einfach in dieser Phase, wo diese Schwankungen noch so doll sind, auch einfach eine gute Kombi. Nicht, dass ich jetzt möchte, dass das alle Frauen machen, das ist ganz individuell, aber das relativiert so ein bisschen, ach, bei der funktioniert so gut. Ne? Das ist mir ganz wichtig, ja. Trotzdem, und das habe ich schon erwähnt, ich habe natürlich ein gutes Körpergefühl. Ich mache seit über 10 Jahren Yoga. Ich meditiere jeden Tag seit 7 Jahren.
Wow.
Ich mache super viel Sport. Ich ernähre mich super gesund. Ich bin da so ein bisschen so ein kleiner Wellness
Nerd,
ja. Und interessanterweise hat das ja alles nicht geholfen, als es mir dann wirklich so schlecht ging. Mhm. Das nicht. Aber es ist natürlich, ich habe da einfach jetzt einen Vorsprung in auf meinem Körper zu hören. Das heißt, der Tipp, den ich euch geben würde, ist einfach, beschäftigt euch mit euch selber. Stellt euch alle an allererste Priorität und gebt euch die Zeit, euch mit euch selbst zu beschäftigen. Das ist ein bisschen zum Glück in dem aktuellen Trend. Meine Mutter findet das noch ganz schlimm, dass wir so viel alles sich um uns selber drehen. Aber das ist in dieser Phase ganz wichtig, damit du eben dann in der Perimenopause entsprechend individuell reagieren kannst. Das ist das eine. Das zweite ist, dass ich sagen würde, einfach jetzt nicht als Ärztin, nur aus eigener Erfahrung und auch, weil ich das ganz oft mitbekomme, die Ärzte und Ärztinnen empfehlen zum Start in der Perimenopause meiner Meinung nach sehr oft eine zu hohe Dosis. Und der Arzt und die Ärztin kann gar nicht wissen, was für dich die richtige Dosis ist, Nummer eins. Und zweitens hast du ja eben noch diese eigenen Schwankungen, der Körper macht noch selber Hormone. Deswegen würde ich persönlich immer mit einer ganz kleinen Dosis anfangen. Also meine Ärztin hat gesagt, ja, dann schmierst du mal einen Hub und dann passt es schon. Ich habe sofort gemerkt, das ist viel zu viel. Am Tag eins, ich habe am Tag eins runtergefahren, sofort. Ne, wieder, ne, aber ich glaube, dass viele Frauen, die nicht so ein gutes Körpergefühl haben, sagen, oh nee, das ist nichts für mich.
Ja.
Anstatt, dass sie einfach probieren. Also ich habe dann einfach mal erbsengroße Menge genommen, bin langsam hochgegangen. Also nur weil die Startdosis nicht klappt, heißt das nicht, dass die bioidentische Hormonersatztherapie für dich nicht ist. Fang mit ganz kleinen Mengen an, arbeite dich hoch. Also ich finde immer, der Nachtschweiß ist für mich ein super gutes Kriterium. Brain Fog auch, ob ich zu viel oder zu wenig habe. Und guck dann, was für dich richtig ist und sei flexibel. Und du musst dich auch trauen, das zu machen. Also du kannst auch nicht wahnsinnig viel falsch machen, selbst wenn du dich mal für 3 Tage in die Östrogendominanz schiebst. Mei, ja, es ist jetzt nicht super, aber auch das Progesteron baut sich auch super schnell wieder ab. Also wie gesagt, du hast ja in der ersten Zyklushälfte gar nichts, weil es einfach diese Riesenmengen Progesteron sofort wieder abgebaut werden. Traut euch. Und das ist sozusagen, hört auf euch, tastet euch rein und seid mutig. Das sind so die 3 Sachen, die ich euch mitgeben kann.
Die Just Sarah 1979 hat geschrieben, woran merke ich, dass ich auch in der Perimenopause schon Östrogen brauche? Eigentlich heißt es ja immer, dass dort nur Progesteron in der 2. Zyklushälfte nötig wäre.
Naja, das ist halt so ein Übergang. Also ich habe es daran gemerkt, wieder, was ich gesagt habe, es bin noch nicht wieder ganz ich. Also es kommt wieder zurück auf dieses Körpergefühl und das ist natürlich ein bisschen gemein, weil wenn du irgendwie...
Ja, das sagen wir so oft, aber es ist so wichtig, ja. Eben auch, dass es so individuell ist und dass es eben da, also gerade in den Wechseljahren, es ist ganz oft so, aber gerade in den Wechseljahren, es gibt kein One-Size-Fits-All.
Ja. Also ich war phasenweise einfach immer schlapp, habe mich dieses ausgetrocknet, habe ich schon erwähnt und einfach auch mit Progesteron alleine nicht 100% fit. Und ich glaube, das merkt man schon, irgendwie ist nicht alles so wie früher. Da brauchst du jetzt nicht irgendwie 10 Minuten Meditation am Tag für, ja. Also das war so ein Gefühl, einfach mal gucken. Und ganz klarer Hinweis ist doch, habe ich auch schon gesagt, Nachtschweiß. Also wenn du nachts anfängst zu schwitzen, das ist auch für mich nach wie vor der beste Indikator, dass ich mit dem Östrogen hochgehen muss. Und das weiß ich auch jetzt, das sage nicht nur ich, das sagen auch wirklich viele Ärztinnen. Deswegen traue ich mich, das zu sagen.
Forever Shine schreibt, wie gehst du mit den emotionalen Herausforderungen der Perimenopause um? Hast du Tipps für uns, wie man die Stimmungsschwankungen und depressiven Verstimmungen besser bewältigen kann?
Also ich habe mir jetzt den Namen nicht gemerkt, aber ich hoffe, dass es für dich wirklich nur emotionale Herausforderungen sind. Weil wenn du in die Depression schwuppst, dann ist es keine emotionale Herausforderung, dann geht es dir richtig scheiße. Und wie gesagt, ich habe das zum Anfang der Folge schon gesagt, man muss das beim Namen nennen. Das ist keine depressive Verstimmung für 2 Stunden. Das ist in meinem Fall 3 Monate nicht arbeiten können, auf dem Sofa liegen und so weiter. Insofern habe ich es erstmal gar nicht geschafft, mich mit diesen Dingen umzugehen, sondern es hat eben nichts mehr geholfen. Ja, Meditation hat schlimmer gemacht. Nach jeder Yoga-Session habe ich einen Heulkrampf bekommen. Die Coaching-Frau wusste auch nicht mehr weiter. Die hat immer gesagt, du bist nicht depressiv. Also ich mache seit 2014 regelmäßig Coaching. Ich bin da eigentlich gut aufgestellt. Und die hat zwar gesagt, ich weiß, du bist nicht depressiv. Das fühlt sich anders an. Aber ich habe schon gemerkt. Ja, die war super. Die hat dann gesagt, hey, dir geht's gerade dreckig. Du kannst mich immer anrufen. Ich stelle dir das nicht in Rechnung. Hatte ich mega Glück. Also, dass ich da auch so professionell eigentlich ganz gut aufgestellt war. Aber das hat eben, da war auch nichts mehr zu holen. Sprich, es hat eigentlich erstmal nichts mehr geholfen. Und ich finde, das muss man auch anerkennen. Und dann ist es einfach wichtig, sich professionelle Hilfe zu holen und nicht zu sagen, ach, ich muss das jetzt selber in den Griff kriegen. Nein, ich habe es nicht selber in den Griff gekriegt. Meine Familie musste Arzttermine für mich machen. Ich habe da auf dem Couch geschlafen. Es musste für mich gekocht werden. Und dann ist es einfach wichtig zu sagen, und darauf bin ich persönlich super stolz, gerade weil ich so rational und auch so, ich habe so eine Unabhängigkeit, das ist für mich ein großer Wert, dass ich gesagt habe, ihr Liebe, ich brauche eure Hilfe. Das ist mein wichtigster Tipp. Also zu sagen, klar, wenn du jetzt irgendwie mal down hast, muss man jetzt nicht gleich zum Psychiater rennen, aber einfach wirklich sich professionelle Hilfe zu holen. Also das ist sozusagen mal, wenn gar nichts mehr geht, das wirklich anzuerkennen.
Voll. Und an, also gerade dieses, was man ja auch ganz oft aus Arztpraxen hört, na, da müssen sie halt durch. Nein, muss man nicht. Ja. Und gerade bei sowas schon gar nicht drum, ja, absolut.
Also ich muss echt sagen, ich hatte nie Selbstmordgedanken oder so. Es wurde ja dann auch so abgefragt in diesem psychiatrischen Termin. Aber ich muss schon sagen, wenn es nochmal 3 Monate so gegangen wäre, dann weiß ich nicht, ob ich mein Leben noch lebenswert gefunden hätte. Weil wenn du einfach, du funktionierst nicht mehr. Du bist nicht mehr du selber und das war nicht lebenswert, ja. Also insofern das zum einen. Wenn es sich wirklich nur um Stimmungsschwankungen handelt, depressive Verstimmungen, ich weiß immer nicht, was die Leute sich darunter vorstellen, aber wenn es sozusagen nur dieses Auf und Ab und ich bin so wütend, ich bin so mal ein bisschen traurig, dann würde ich sagen, stell dich an erste Stelle und da gibt's dann einfach eine Kombi aus guten Lifestyle-Geschichten, ja. Also für mich persönlich, ich mache das Erste, was ich mache, ist ein Spaziergang. Ich bewege mich. Also da geht's nicht um harten Sport, sondern einfach Bewegung. Da 20 Minuten Spaziergang gibt's extrem gute Studienergebnisse darauf, dass das mental auch einfach super schon hilft und dich
runterbringt. Aber wenn man die Möglichkeit hat, vielleicht in einen Wald zu gehen, das macht da ganz, ganz viel.
Ja, ja, ich laufe immer in der Stadt und denke mir, ein bisschen grün wäre es besser. Was für mich persönlich gut funktioniert, aber das ist ein bisschen Prozess, ist Meditation. Aber ich mache das auch schon sehr lange. Aber auch da, gib dich doch einfach mal auf die Reise. Diese Einsteigerkurse sind gratis. Nur als Nudge. Das musst du für dich selber entscheiden, was für dich funktioniert. Aber das ist schon etwas, was extrem gut funktioniert. Allerdings nicht von Tag 1, würde ich behaupten.
Na, also das ist wirklich was, wo man, ich mache es jetzt seit rund einem Jahr, mittlerweile wirklich ganz gut hineingewachsen. Es hilft mir auch total. Aber das ist jetzt nicht was. Und gerade am Anfang ist Meditieren echt mühsam und so, bitte? Also da muss man schon durch, genau.
Ja, und einen letzten Punkt habe ich noch, das sage ich jetzt aber als extrovertierter Mensch, der einfach sehr viel Energie aus dem Zusammenhang mit anderen Menschen nimmt, was mir auch immer hilft, ist Leute sehen. Das ist aber, glaube ich, sehr individuell. Für mich persönlich funktioniert das. Aber auch da, find einfach raus, was dir gut tut. Und manchmal muss man auch sagen, hey, ich bin einfach scheiße drauf, lasst mich mal in Ruhe oder ne, offen mit umgehen.
Voll super. Vielen, vielen Dank, dass du so offen damit umgehst, dass du das so offen besprichst, nicht nur hier im Podcast, sondern auch bei dir auf Instagram. Wie gesagt, sämtliche Kontaktdaten zu dir findet man dann in den Shownotes. Vielen,
danke.
Vielen Dank.
Gerne.
Meno Mio erscheint immer freitags alle 14 Tage überall, wo es Podcasts gibt. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann folge dem Podcast auf der Plattform deiner Wahl und aktiviere die Glocke, wenn du über Spotify zuhörst. Bitte, bitte, bitte machen wir doch gemeinsam Meno Mio und das Thema Wechseljahre noch bekannter und größer. Wie machen wir das gemeinsam? Meno Mio mit Sternen bewerten auf den Podcast-Plattformen, das hilft mir weiter. Mehr Tipps und Wissenswertes gibt es übrigens auch auf Instagram unter Wechseljahre_Podcast. Auf LinkedIn findest du mich unter Meno Mio und mein Blog www.menomio.at ist auch bereits online. Und wie immer zum Schluss, liebe Ziad, darf ich auch dich bitten, in mein Meno Mio Freudenbuch zu schreiben. Schaut so aus, ich beginne den Satz und du vervollständigst ihn. Daran merke ich, dass ich in den Wechseljahren bin.
Ich merke das daran, dass ich wirklich jeden Tag dran denke. Wenn ich aufwache, überlege ich mir, welche Dosis ich brauche. Wie geht's mir heute? Es ist wirklich super präsent und das, obwohl es mir so gut geht.
Meine größte Herausforderung in den Wechseljahren ist?
Das wird euch jetzt überraschen, aber es ist die Tatsache, dass ich akzeptieren muss, dass ich, obwohl ich noch so jung bin mit 42, mich mit diesen Themen auseinandersetzen muss. Also ich merke, dass ich auch so mit dem Altern eigentlich viel mehr hadere, als ich es vielleicht auch auf Instagram manchmal darstelle. Es beschäftigt mich einfach doch ziemlich.
Das hätte ich gern früher über die Wechseljahre gewusst.
Dass sie mit massiven mentalen Problemen einhergehen können.
Meine Geheimwaffe in den Wechseljahren?
Bewegung.
Glückliche Wechseljahre heißt für mich?
Dass ich mich so fühle, wie ich mich aktuell fühle. Also wirklich diese, trotz einer frühen Hormonumstellung, irgendwie ein richtig geiles Leben zu haben, einfach auf Basis des Wissens, was ich habe und der Lebensstilanpassungen, die ich vorgenommen habe und natürlich der Bioidentnummer, eine Hormonersatztherapie.
Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dahin alles Liebe und vergiss nicht aufs Glücklichsein.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.